HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat hören Sie hier in HR2 Kultur eine halbe Stunde Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Dislike, wie Juden den Hass in sozialen Medien erleben, das war kürzlich Thema einer Diskussionsveranstaltung im Netzwerk Shalom Aleikum. Und vor 80 Jahren wurde Bess Meyerson zur bis heute einzigen jüdischen Miss America gewählt und erlebte massive antisemitische Anfeindung. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Verhältnis von Religion und Politik. Gerade jetzt im Wahljahr ein spannendes Thema, für Daniel Neumann ein Pulverfass voller Chancen. Zu unserem ersten Beitrag. Die Denkfabrik Shalom Aleikum des Zentralrats der Juden in Deutschland hat eine neue Publikation herausgebracht. Sie heißt Dislike, soziale Medien zwischen Zusammenhalt und Polarisierung. Es geht um Hate Speech und Anfeindung in den digitalen Räumen. Denn dort trifft es überproportional Jüdinnen und Juden, aber auch Muslime. In Berlin wurde nun das neue Buch im Rahmen einer Podiumsdiskussion vorgestellt.
Daniel Bothmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, weiß, dass Hass und Hetze analog wie digital stattfinden.
Wir haben in Deutschland und Europa seit dem 7. Oktober 2023 ein gravierendes Antisemitismusproblem, das dazu führt, dass sich Juden gezwungen sehen, ihre jüdische Identität im Alltag, in Schulen, in Universitäten, in Sportvereinen zu verbergen, um nicht Opfer von Anfeindungen, Ausgrenzungen und Gewalt zu werden.
Aber es gäbe einen gravierenden Unterschied.
So sind Debatten im digitalen Raum emotionaler, polarisierender und schärfer, als wir das sonst kennen. Es fehlt jeglicher effektiver Filter. Unter dem Deckmantel vermeintlicher Anonymität entsteht der fälschliche Eindruck eines rechtsfreien Raums.
Die CEMAS in Berlin ist eine gemeinnützige Organisation, die Sachargumente zu Themen wie Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus sammelt. Benjamin Fischer ist ihr Beiratsvorsitzender.
2011 waren es jüdische Studierende in Frankreich, die Twitter verklagt haben. Damals ging es um den Hashtag Un bon juif, also ein guter Jude. Es wurde also massenweise auf Twitter wurden Sprüche geteilt wie, naja, eben ein guter Jude ist ein toter Jude, ein guter Jude ist ein blinder Jude, ein guter und so weiter. Dieser Fall ist uns allen deswegen noch im Gedächtnis, weil es der erste Fall war, in dem auf nationaler Ebene eine Plattform verklagt wurde, bis zum Europäischen Gerichtshof hocheskaliert und hat dazu geführt, dass heute Plattformen wie mittlerweile X, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, dazu verpflichtet sind, IP-Adressen rauszugeben, wenn jemand strafrechtlich relevantes Verhalten auf Plattform an den Tag legt.
Daran müssten sich auch deutsche Gerichte orientieren. Doch eine Internetplattform in Deutschland ist noch lange keine deutsche Plattform. Mike Fielitz, Bereichsleiter Demokratie- und Rechtsextremismusforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft IDZ in Jena, beschreibt das Problem.
Im Endeffekt weisen alle Plattformen die Verantwortung über die Inhalte zurück, weil sie sagen, okay, wir vermitteln sozusagen nur zwischen Sender und Empfänger, zwischen Userinnen und Usern, die sich quasi dort selber überlassen sind. Sie sind halt nicht einem gewissen Presserecht unterstellt, sondern sie funktionieren so nach US-amerikanischem Recht auch, dass sie halt nicht verantwortlich sind.
Hass und Hetze stürzen somit fast ungehindert auf Juden ein oder auf solche, die für Juden gehalten werden.
Also man muss nicht persönlich angegriffen werden, um traumatisiert zu werden. Es ist ein Trauma für alle. Was definitiv gepackt wird, sind die digitalen, die virtuellen Koffer, weil sich junge Jüdinnen und Juden die Frage stellen müssen, bleibe ich und erlebe ich diesen Hass oder kämpfe ich?
Sagt Avital Greenberg, Generalmanagerin bei EU-Watch in Brüssel, eine Organisation, die sich der zivilgesellschaftlichen Debatte verschrieben hat. Greenberg selbst hat sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. Andere wollen weiter präsent sein, auch um Informationen über das eigene Jüdischsein weitergeben zu können.
Wie Juden den Hass in sozialen Medien erleben, das war kürzlich Thema bei der jüdisch-muslimischen Denkfabrik Shalom Aleikum, HR2-Reporter Thomas Klatt berichtete. Die neue Publikation dazu heißt Dislike, soziale Medien zwischen Zusammenhalt und Polarisierung und ist im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen. In diesem Jahr wird es genau 80 Jahre her sein, dass mit Bess Meyerson eine jüdische Frau zur Miss America gewählt wurde. Sie ist bisher die einzige geblieben. Sie wurde am 16. Juli 1924 geboren, wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Tatsächlich hat Bess Meyerson von ihrer Ehre als schönste Frau Amerikas damals nicht allzu viel gehabt. Preise wurden ihr verweigert. Sie erlebte massive antisemitische Anfeindung.
There she is, Miss America.
Es ist der 8. September 1945, nur wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und 6 Tage nach Kriegsende im Pazifik wird in Atlantic City die 22-jährige Bess Meyerson zur schönsten Frau Amerikas gekürt. Sie ist Miss America 1945 und die erste Jüdin, die diesen Titel erringt.
She was very progressive, very intelligent and very free-spirited. So she was, I would call her an early feminist.
Sie war sehr fortschrittlich, sehr intelligent und freiheitsliebend. In meinen Augen eine frühe Feministin,
sagt David Arendt, der Bess Meyerson in der preisgekrönten Dokumentation The One and Only Jewish Miss America porträtiert hat. Ihr Ruhm fiel in eine düstere Zeit. 400.000 Amerikaner waren im Zweiten Weltkrieg gefallen. Dennoch waren Juden von vielen Berufen und Universitäten ausgeschlossen.
After 6 million Jews were killed in the Holocaust,
nach dem Holocaust hätte man ein wenig Mitgefühl erwarten können. Stattdessen machte man die Juden verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, denn ohne sie wären keine amerikanischen Soldaten in die Schlacht gezogen.
Von all dem ahnte Bess, Tochter jüdischer Emigranten aus Russland, zunächst nichts. Sie wuchs in der New Yorker Bronx auf, ihre Eltern waren Arbeiter, der Vater war sanft, die Mutter streng. Sie wollte, dass ihre Töchter in der Schule gut sind und ein Musikinstrument spielen. Bess spielte Klavier und Flöte. Mit ihrem Körpermaß von 1,78 fand sie sich selbst zu groß, zu dünn und wünschte sich mehr Hüfte.
In 1945, Jewish people were told that we were ugly.
Damals, 1945, wurde Juden gesagt, wir seien hässlich. Vieles der Hitler-Propaganda wurde an die Juden in aller Welt weitergegeben. Dass eine Jüdin Miss America geworden war, bestärkte viele in dem Glauben, dass Juden vom Mainstream Amerikas doch noch akzeptiert werden könnten.
Jewish people could be accepted into mainstream America.
My mother is a wonderful.
Sie ist ein wundervolles Symbol für den Kampf gegen Antisemitismus.
Against antisemitism,
meint Bess Meyersons Tochter, die Schauspielerin und Drehbuchautorin Barbara, kurz Barbara Grant. Viele ihrer Landsleute sahen dies damals jedoch anders. Die Direktorin des Schönheitswettbewerbs hatte Meyerson vorab gedrängt, sich einen Nachnamen zuzulegen, der weniger jüdisch klingt. Meyerson weigerte sich. Nach dem Wettbewerb zogen etliche Wirtschaftsunternehmen ihr Sponsoring für die Miss America zurück. Die Ford Motor Company etwa.
Henry Ford was notoriously anti-Semitic.
Henry Ford war ein notorischer Antisemit und Hitler-Befürworter. So bekam sie das neue Ford-Auto nicht, auf das sie als Gewinnerin des Wettbewerbs Anspruch gehabt hätte. Sie bekam auch das $5,000-Stipendium nicht, mit dem sie einen Konzertflügel hatte kaufen wollen, weil sie jüdisch war.
Because she was Jewish.
Wie tief die Vorurteile noch reichten, spürte die jüdische Miss America jedoch erst abseits der Ostküste, auf der üblichen Miss America-Tour durch den konservativeren Rest des Landes. Tochter Barbara Grant erzählt.
In einem Country-Club war eine große Veranstaltung geplant, bei der sie ihr Klavierkonzert von Edvard Grieg spielen sollte. Sie hatte bereits ihr Abendkleid an. In letzter Minute kam eine Frau die Treppe herauf und sagte, oh nein, Sie können hier heute Abend nicht spielen. Juden sind hier nicht erlaubt.
Die junge Miss America hätte sich fast geschlagen gegeben, doch dann drehte sie mit Unterstützung der jüdischen Antidiffamierungsliga den Spieß einfach um. Eine Reporterin erzählte Bess Meyerson.
And they've asked me to go out on a tour.
Sie baten mich, auf eine Tournee zu gehen. Ich solle an Highschools und Colleges mit Studenten über ihre Probleme sprechen, die sie mit Antisemitismus, Hass und Rassismus hatten. Ich hielt dann eine Rede mit dem Titel »Man kann nicht hassen und dabei schön sein«.
Statt die erste Konzertdirigentin, die Meyerson hatte werden wollen, wurde sie zu einer sozialen Aktivistin. Ihr Aussehen und ihre Eloquenz machten sie zudem über Jahre zu einer festen Größe in Fernsehquiz-Sendungen. Als säkulare Jüdin sammelte sie dennoch Millionen von Dollar für den neuen Staat Israel. Im Jahr 1969 wurde Meyerson zur Beauftragten für Verbraucherangelegenheiten der Stadt New York ernannt. 1980 kandidierte sie als New Yorker Vertreterin der Demokratischen Partei für den US-Senat erfolglos, wurde dann Beauftragte der Stadt für kulturelle Angelegenheiten, hielt Vorträge und schrieb Kolumnen. Selbstbewusst, eigenständig und beruflich erfolgreich. Meyerson verkörperte einen neuen Frauentyp.
She had tremendous empathy for what you call the underdog.
Sie hatte enorme Empathie für die, die man Underdog nennt. Das war der wahre Grund für ihren Ruhm, denke ich, dass sie sich gegen Unrecht aussprach und für Gerechtigkeit eintrat.
So erfolgreich Bess Meyerson beruflich war, privat hatte sie weniger Glück. Nach ihrer Misswahl heiratete sie einen traumatisierten Kriegsrückkehrer, der zum Alkoholiker und gelegentlich gewalttätig wurde. Sie bekam eine Tochter, Barbara, war nach der Scheidung jedoch ständig beruflich unterwegs.
I was very proud of her, but I was missing something.
Ich war sehr stolz auf sie, aber ich vermisste auch ihre bedingungslose Liebe. Ich war nicht der Mittelpunkt ihrer Welt.
Barbara Grant fühlte sich lange Zeit im Schatten der berühmten schönen Mutter. Beide blieben sich jedoch zeitlebens in Liebe verbunden. Bess Meyerson starb am 14. Dezember 2014. Sie war 90 Jahre alt. Bis heute ist sie die einzige jüdische Miss America geblieben.
Vor gut 80 Jahren wurde Bess Meyerson zur ersten und bisher einzigen jüdischen Miss America gewählt. Sie galt als durchaus unbequem mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und erlebte auch als schönste Frau Amerikas massive antisemitische Anfeindung. Rebecca Hillauer berichtete davon.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
Mit Blick auf die Bundestagswahl hat der Zentralrat der Juden konkrete Forderungen an die politischen Parteien gestellt. Die Sicherheit Israels müsse als Leitfaden deutscher Außenpolitik verankert werden. Im Abstimmungsverhalten auf europäischer und internationaler Ebene müsse sich Deutschland zur Sicherheit Israels bekennen, Israel gegen antisemitisch motivierte Verurteilungen verteidigen und sich in Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern für den jüdischen Staat einsetzen. Das Jüdische Museum in Frankfurt hat das 1832 entstandene Gemälde »Sarah führt Hagar Abraham zu« von Moritz Daniel Oppenheim erworben. Das Bild gehört zu einem dreiteiligen Zyklus, die nun alle in Frankfurt vorhanden sind. Zwei im Jüdischen Museum und das dritte im Städel. Die Kulturstiftung der Länder fördere den Ankauf mit 61.000 Euro, teilte die Stiftung mit. Generalsekretär Markus Hilgert sagte, er freue sich, dass eines der Hauptwerke dieses wohl bekanntesten jüdischen Malers des 19. Jahrhunderts nach Frankfurt zurückkehre. Das Jüdische Museum vermittle die historische Bedeutung der Stadt als wichtiges Zentrum jüdischen Lebens in Europa. Moritz Daniel Oppenheim wuchs im jüdischen Ghetto in Frankfurt auf und gilt als wichtiger Vertreter der jüdischen Emanzipation im 19. Jahrhundert. Er malte Szenen aus dem Alltag im Ghetto, der Festkultur und aus Szenen der hebräischen Bibel. Der israelische Schriftsteller, Journalist und Friedensaktivist David Grossmann hat den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Stadt Düsseldorf erhalten. Der 70-jährige Autor setzte sich mit seiner Prosa sowie Reden und Essays seit Jahrzehnten unermüdlich für Dialog und Toleranz und damit für Aussöhnung und Frieden zwischen den Völkern ein, erklärte Oberbürgermeister Stefan Keller. Die Jury nannte Grossmann eine der bedeutendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur. In seinen intellektuell bestechenden, differenzierten Reden und Essays wirbt er unaufhörlich für Frieden und Aussöhnung im Nahen Osten, heißt es in der Preisbegründung. Der am 25. Januar 1954 in Jerusalem geborene Grossmann war zunächst Nachrichtenredakteur und Hörspielautor, bevor er sich als Schriftsteller selbstständig machte und mit Romanen, Erzählungen und Essays international bekannt wurde. Er äußert sich in seinen Werken kritisch zum Nahostkonflikt und tritt für Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Vor dem Hintergrund judenfeindlicher Vorfälle bei der Berlinale in Berlin und der Documenta in Kassel soll in der Bundeshauptstadt eine Anlaufstelle gegen Antisemitismus für den Kulturbereich entstehen. Der Open Arts Hub Berlin werde unter anderem Beratung, Workshops und Bildungsmaßnahmen anbieten, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Darüber hinaus werde die Einrichtung Kulturschaffende und Kultureinrichtungen bei der Entwicklung von Leitfäden und Regelwerken unterstützen und deren Vernetzung stärken. Die Anlaufstelle soll im ersten Quartal dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit dem Verhältnis von Religion und Politik. Auf den ersten Blick vielleicht ein Pulverfass, sagt Daniel Neumann. Manche wollen, dass Religion die Politik dominiert und rufen nach einem Gottesstaat. Andere verlangen nach radikaler Trennung der Sphären. Doch wie steht das Judentum zu dem Thema? Anders jedenfalls, als man denken könnte.
Kennen Sie ein wirksames Mittel, um jedes noch so unverfängliche Gespräch, jeden Smalltalk oder jede Familienfeier nachhaltig zu trüben? Lenken Sie das Thema einfach auf Religion oder Politik und schon ist Feuer unterm Dach. Kombinieren Sie beide Themen, so werden Sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach als Sprengmeister zwischenmenschlicher Beziehungen einen Namen machen. Aber im Ernst. Bei Gesprächen über Religion oder Politik oder beides zusammen wird die Atmosphäre schnell toxisch. Denn nicht selten prallen völlig gegensätzliche Sichtweisen aufeinander. Hier die Religionsgegner, die nach einem weltlichen Staat rufen. Dort die Fundamentalisten, die ihre Religion an den Schalthebeln politischer Macht sehen wollen. Die einen beharren auf der radikalen Trennung von Kirche und Staat, während die anderen daran arbeiten, dass ihre religiösen Regeln die Gesellschaft nicht nur von A bis Z durchdringen, sondern staatliches Handeln kontrollieren. Wo aber steht das Judentum? Und was ist die jüdische Perspektive? In jedem Fall ist das Judentum anders. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern grundlegend. Und vielleicht liegt genau hier ja die Lösung. Denn erst einmal ist das Judentum anders als andere Religionen, die einen universellen Anspruch anmelden, die Allgemeingültigkeit verlangen, die umfassende Geltung beanspruchen, für alle, zu allen Zeiten, überall. Nicht so das Judentum. Denn es ist einerseits partikular und andererseits universalistisch. Also eine Stammesreligion mit universellen Ideen, die verbindliche Regeln für die eigene Gemeinschaft enthält und hehre Ideale für den Rest der Welt, die aber weder missioniert noch staatliche Macht anstrebt, wodurch der eigentliche Konflikt gar nicht entstehen kann. Außer in Israel, dem jüdischen Staat. Aber das ist ein anderes Thema. Aus dieser besonderen Situation erwächst allerdings ein Spannungsverhältnis, dem Juden ausgesetzt sind. Denn einerseits haben wir Juden im Lauf unserer leidvollen Geschichte, die von Ausgrenzung, Unterdrückung, Verfolgung und Vernichtung geprägt ist, immer wieder erfahren müssen, dass es keinen wirksameren Schutz für unser Leben und Überleben gibt als einen vitalen, weltanschaulich neutralen Staat. Einen, der auf den Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität fußt. Ein Staat, der Juden ebenso wie anderen Minderheiten Schutz verspricht. Und einer, in dem keine Religion alleine das politische Sagen hat. Ein Staat also, in dem weder eine Religion wie das mittelalterliche Christentum oder der moderne radikale Islam noch eine Ersatzideologie, wie der Kommunismus oder der Faschismus, an den Schalthebeln politischer Macht sitzen. Solch ein politisches Dach bietet zwar keinen allumfassenden Schutz, was wir ebenfalls leidvoll erfahren mussten, aber es ist immer noch die beste aller derzeit realisierbaren Alternativen. Nicht umsonst sprach der Prophet Jeremia bereits vor gut 2600 Jahren: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zu Gott, denn wenn es ihr wohl ergeht, so geht es auch euch wohl. Andererseits haben Juden ausgeprägte Moralvorstellungen entwickelt und haben durch die Werte der Tora eine handlungsbasierte Ethik verinnerlicht, die es nahezu unmöglich macht, sich der aktiven Gestaltung von Politik und Gesellschaft völlig zu enthalten. Schließlich haben wir einen biblischen Auftrag angenommen, und dieser verpflichtet uns nun, nach Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden zu streben. Ganz im Sinne des Erfinders also, der diese Werte zu biblischen Idealen erhoben hat. Ideale, die durch die hebräische Bibel erstmals formuliert wurden und die seither zu Leuchtfeuern jüdischen Selbstverständnisses geworden sind. Werte, die es zu verwirklichen gilt. Und Ideale, denen es nachzueifern gilt. Jedenfalls haben viele, wenn auch bei weitem nicht alle, den biblischen Imperativ verinnerlicht, ein Licht unter den Völkern zu sein und als Partner Gottes an der Reparatur einer leider fehlerhaften Welt mitzuarbeiten. Der amerikanische Historiker Paul Johnson schrieb dazu Folgendes: Die Welt wäre ohne die Juden sicherlich ein völlig anderer Ort gewesen. Die Menschheit wäre vielleicht irgendwann auf all die jüdischen Erkenntnisse gestoßen. Aber wir können nicht sicher sein. Alle großen Entdeckungen des menschlichen Intellekts scheinen offensichtlich und unausweichlich, sobald sie einmal offenbart wurden. Aber es bedarf eines besonderen Genies, um sie zum ersten Mal zu formulieren. Die Juden hatten diese Gabe. Ihnen verdanken wir die Idee der Gleichheit vor dem Gesetz, sowohl vor dem Göttlichen als auch vor dem Menschlichen, der Heiligkeit des Lebens und der Würde des Menschen, des individuellen Gewissens und damit der persönlichen Erlösung, des kollektiven Gewissens und damit der sozialen Verantwortung, des Friedens als abstraktes Ideal und der Liebe als Grundlage der Gerechtigkeit und vieler anderer Elemente, die das moralische Grundgerüst des menschlichen Geistes bilden. Ohne Juden wäre es vermutlich ein viel trostloserer Ort gewesen. Klingt gut, oder? Erst recht, wenn es ein Nichtjude schreibt. Und das Beste daran ist, es stimmt. Doch bevor wir uns vor Stolz jetzt selber die Schultern wund klopfen, muss ein ordentlicher Schuss Wasser in den Wein gegeben werden. Denn erstens haben wir einen mächtigen Verbündeten, zweitens einen außerordentlichen Kodex als Leitfaden und drittens macht uns all das nicht automatisch zu besseren Menschen. Vor allem aber müssen wir uns eingestehen, dass die jüdische Welt heute ziemlich viele Chancen auslässt, um ihren eigenen Idealen gerecht zu werden. Es scheint beinahe so, als hätten wir uns selbst und unsere Mission aus den Augen verloren. Oder wie Rabbiner Abraham Joshua Heschel es formulierte: Wir Juden sind wie ein Botschafter, der seine Botschaft vergessen hat. Nachdem das Judentum der Welt revolutionäre Ideen, Konzepte und Werte überreicht hat und zwei weitere Weltreligionen gebar, glaubt offenbar so mancher, sich auf dem religiösen alten Teil ausruhen zu können. Und dabei kommen ihm die Verfechter der Idee, dass Religion reine Privatsache sei, gerade recht. Dabei reicht ein kurzer Blick auf unsere Gesellschaft aus, um konstatieren zu können, dass noch viel Arbeit zu erledigen ist. Beginnend mit der eigenen Charakterbildung ist es höchste Zeit, die Grundlagen jüdischer Ethik zu reaktivieren und ihre Ideale zu verwirklichen. Dabei geht es nicht darum, den Menschen oder der Gesellschaft als solcher irgendeine religiöse Doktrin vorzugeben oder ihr bestimmte Vorstellungen aufzuzwingen. Und es geht auch nicht darum, die Politik zu kontrollieren oder Macht zu konzentrieren oder einen Gottesstaat auszurufen. Gott behüte. denn all das würde über kurz oder lang in einem Desaster enden. Was ein kurzer Blick auf all die historischen oder gegenwärtigen Beispiele beweist, die diesen Weg eingeschlagen haben. Und die allesamt dem Prinzip von Lord Acton zum Opfer gefallen sind. Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Was für die Religion nun mal ebenso gilt wie die für die Politik. Erst recht in Kombination. Sondern es geht darum, die positive, inspirierende und verbindende Wirkung biblischer Ideale zu reanimieren und zum Wohl aller zu nutzen. Die Einmischung in gesellschaftliche und politische Prozesse ist dabei genauso unabdingbar wie deren Beeinflussung. Einmischung und Beeinflussung bedeuten allerdings nicht, die Politik der Religion zu unterwerfen. Vor allem nicht einer bestimmten Religion, ganz im Gegenteil. Sondern es bedeutet, die unterschiedlichen Sphären deutlich auseinanderzuhalten. Hier ein weltanschaulich neutraler Staat und dort die Religion, die durch ihre Werte und Ideale stimuliert und motiviert. Oder anders gesagt, die Religion inspiriert und der Staat agiert oder reagiert. So kann der Staat das tun, wozu er da ist, und wir können für die Wiederentdeckung von Werten wie Gerechtigkeit, Wahrheit, Loyalität, Mitmenschlichkeit und Fairness sorgen. So verliert das Pulverfass aus Religion und Staat seinen Schrecken. Und das explosive Potenzial kann zum Wohle aller genutzt werden. Wenn das kein guter Vorsatz fürs kommende Jahr ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Ein jüdischer Blick auf das Verhältnis von Religion und Politik, das war das Thema der religiösen Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur. Die Ansprache, die gibt's als Podcast zum Nachhören bei uns im Netz bei hr2.de und da finden Sie auch die ganze Sendung als Podcast. Hier in HR2 Kultur hören Sie jetzt eine neue Folge unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse, danke fürs Hinhören und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.